euch auf. Eine Initiative von MDR Sputnik.
Eine Stunde Real Talk.
Und unser heutiges Thema betrifft sehr, sehr, sehr viele Menschen, Freunde. Denn es kann in der Schule, auf der Arbeit, in eurer Freizeit, aber auch im Internet stattfinden. Die Rede ist von Mobbing. Nonverbales Mobbing, also Fratzen schneiden, Zusammenarbeit verweigern, hat man ja auch irgendwie beim Sport, wenn ausgesucht wird, wer in welchem Team ist, zum Beispiel hinterm Rücken lästern. Aber auch physisches Mobbing, also körperliche Handlungen wie an den Haaren ziehen, stoßen, treten. Und natürlich auch Worte, also verbales Mobbing, wie Gerüchte verbreiten, Beleidigen oder verspotten. Und all das ist heute Thema im Sputnik Real Talk. Zwei Gäste habe ich mir wie immer eingeladen. Michelle und Marcel, sie waren betroffen von Mobbing. Michelle hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Und Marcel hatte nicht nur in seiner Schulzeit täglich mit Mobbing zu tun, sondern auch in Form von Cybermobbing in seiner Studienzeit. Aber bevor ich zu viel verrate, stelle ich euch die beiden erstmal vor. Hallöchen.
Hey.
Hi.
Wie geht's euch?
Gut. Sehr gut.
Danke, ja, mir geht's auch prima.
Feini, schön. Es geht ja heute um eure Geschichte und ihr beide dürft jetzt selber entscheiden, wer anfängt zu erzählen.
Ich sage ganz selbstlos, Ladies first.
Oh yes.
Oh ja.
Erzähl mal. Was ist passiert?
Ja, ich war damals in der 6. Klasse, also ich war so 11 Jahre alt, als es begonnen hat mit Lästereien in der Schule, die sich immer weiter hochgeschaukelt haben, bis dann Zettel gespickt mit Beleidigungen in der Klasse herumgegeben wurden. Einen davon hielt ich sogar selbst mal in der Hand. Ein Junge hat ihn dann aber im Waschbecken vernichtet, sodass ich quasi keinen Beweis dafür mehr hatte. Ja, und der Höhepunkt war so nach knapp 2 Jahren, dass ich auf dem Heimweg mit dem Fahrrad von einer Gruppe überfallen wurde und ich so in Panik geriet, dass ich eine rote Ampel beinahe übersehen hätte und ein Auto ganz knapp an mir vorbeiraste. Ja, und die Schule hat nie reagiert in den 2 Jahren. Meine Eltern haben alles Mögliche getan, dass die Schule irgendwie eingreift. Und letztlich wurde mir dann nach diesem Vorfall auf dem Heimweg sogar gesagt, hey, wenn du gemobbt wirst, dann ignorier's doch einfach. Ja, und das waren eben 2 Jahre für mich, die alles andere schön waren in der Schule.
Ich sage mal, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist. Das klingt erstmal super hart, aber es ist ein Buch dabei rausgekommen. Wir werden auch gleich nochmal drüber sprechen. Und was ich den Hörern jetzt auch nochmal ganz kurz mitgeben wollte, Michelle ist uns per Skype zugeschaltet. Sie spricht gerade quasi in ihr Handy. Ich sehe sie auch. Ihr wisst, Corona, deswegen unterscheidet sich ihre Qualität vom Ton zu unserer. Das schon mal vorweg. Dankeschön, Michelle, für deine Geschichte. Und jetzt kommen wir zu Marcel.
Genau, hallo. Also bei mir war das so, dass das schon im Kindergarten angefangen hat mit ganz normal mit typischen Ausgrenzungserfahrungen im Sinne von, der ist anders, wir müssen den irgendwie von uns selektieren, der soll nicht bei uns dabei sein. Das führte sich natürlich dann fort bis in die Grundschule. Dort war es dann auch so, dass halt ganz viele Leute aus dem Kindergarten mit in meine Grundschule kamen, in dieselbe Klasse, in Nachbarklassen, also in Parallelklassen. Das heißt, es war nicht nur meine eigene Klasse, ich war nicht durch meine eigene Klasse betroffen, sondern auch durch die ganze Bandbreite meiner Schulklasse, also durch die Schulstufe, sage ich mal. Ich glaube auch, das war so der Höhepunkt eigentlich vom eigentlichen Mobbing-Geschehen. Es kam auch zu tatsächlich physischen Auseinandersetzungen. Da wurde ich dann auch auf dem Schulhof verprügelt, meine Jacke wurde zerrissen richtig und ich wurde verprügelt. Auf dem Gymnasium ging es dann wiederum weiter, weil wiederum viele Leute aus der Grundschule mit auf mein Gymnasium kamen und dort war halt eigentlich, glaube ich, dieser Mobbing-Prozess schon so manifestiert, dass es gar keine direkten oder, glaube ich, unglaublich schlimmen Erlebnisse mehr gab, weil es war schon klar, ich bin der Außenseiter, niemand hat was mit mir zu tun, man kann alles mit mir machen eigentlich und irgendwann wurde es, glaube ich, einfach langweilig und das Endresultat war einfach, ich war ausgeschlossen, ich war absorbiert von dieser ganzen Klassengruppe und Klassengemeinschaft. Nichtsdestotrotz gab es natürlich ganz viele andere und kleinere Sachen, die natürlich sehr, sehr schlimm sind irgendwo auch. Natürlich dieses ganze Gruppengelästere etc. Und dann ging es natürlich weiter, also ging es dann auch weiter. Ich hatte ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und danach kam ich ganz fröhlich und mutig ins Studium, habe gedacht, boah geil, endlich Studium und endlich habe ich Leute um mich herum, die sich für das Gleiche interessieren wie ich und ich kann endlich irgendwie aufleben und ich kann mich mit Leuten unterhalten, die genauso interessiert sind wie ich. Und im Endeffekt ging es dann auch da wieder los, diesmal aber nicht mit direktem physischem, also natürlich nicht mit physischem Mobbing, und ich glaube auch nicht mit verbalem Mobbing, das habe ich zumindest nicht so mitbekommen. Das meiste, also was ich da mitbekommen habe, war einfach das Cybermobbing dann über verschiedene Online-Plattformen, also oder über die Online-Plattform Jodel, darf ich das sagen?
Ja.
Okay. So hat sich das dann manifestiert eigentlich wieder und das war für mich ein riesig großer Schock, dass es wieder beginnt und ich war ja auch schon seit 2015 in Therapie und bin es bis heute noch und es war natürlich krass schwer für mich und ich wusste, was ich irgendwie tun musste. Also es war für mich ein unglaublicher Schock, aber ich habe agiert, als wäre ich eine Maschine eigentlich und habe das abgefahren, was ich wo ich mir gesagt hätte, okay, Marcel, das ist jetzt notwendig. Ich habe dann einfach von mir ein Bild reingestellt, also immer in diese Jodel-Chats und gesagt, ja, dann sag's mir ins Gesicht. War natürlich trotzdem für mich echt hardcore und echt schlimm, dieses Cybermobbing. Also ja, wenn wir darüber später nochmal reden, glaube ich, würde ich ausführen.
Das werden wir auf jeden Fall tun.
Genau, breche ich ab.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass so zwei zauberhafte Personen wie ihr beide hier gemobbt wurdet in der Schule. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ihr seid so lieb. Wahnsinn. Michelle, ich habe es schon ein bisschen geteasert. Du hast in deinem Buch über die Erscheinungsformen von Mobbing geschrieben und auch den Begriff genau erklärt, was Mobbing bedeutet. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal von dir ganz persönlich wissen, was für dich Mobbing ist.
Also ich finde, Mobbing definiert sich auf jeden Fall über mehrere Aktionen. Also man kann nicht von Mobbing sprechen, wenn ein Konflikt ausgetragen wird und man sich danach wieder verträgt. Es sind immer mehrere Aktionen und die bauen sich untergründig und schleichend auf. Man merkt es oft gar nicht, dass sich da jetzt was entwickelt. Und ehe man sich versieht, ist man eigentlich mittendrin und kommt da auch nicht mehr alleine raus.
Du hast gesagt, das ist so ein schleichender Prozess. Kannst du mal so ein Beispiel nennen, wo es bei dir angefangen hat? Also wo du so gemerkt hast, okay, alles klar, die mobben mich jetzt hier?
Also ich bin ehrlich, ich habe das eigentlich sehr lange nicht anerkennen wollen, dass das, was passiert, Mobbing ist. Sondern erst so nach einem, ja, wahrscheinlich so nach einem Jahr ungefähr, würde ich sagen. Weil man das ja immer irgendwie verleugnen möchte, glaube ich. Also ich glaube, das ist normal, weil es passiert was, womit man absolut nicht rechnet, was einem unangenehm ist. Deswegen war das für mich eigentlich sehr lange so, dass ich gesagt habe, nee, das, was passiert, ist auf gar keinen Fall Mobbing.
Für jeden ist ja Mobbing was anderes. Also auch für mich wurde ja auch damals in der Schule gemobbt. Das ist schon so lange her jetzt und ich kann voll drüber stehen mittlerweile und kann auch drüber reden. Bei mir hat das eher auch so, ja, so mit so nonverbalen Sachen angefangen, ne? Also eher so, ja, mit so Grimassen schneiden und später dann auch so Sätze wie, ja, die ist kindisch, ich habe immer mit Kuscheltieren gespielt im Unterricht und so. Und das fanden die 13-, 14-Jährigen, die schon geraucht haben auf dem Schulhof, natürlich nicht so cool, ne? Da war ich irgendwie noch so das Kind. Also so habe ich Mobbing erfahren, so in den Anfangsmonaten, sagen wir es mal so. Was ist für dich Mobbing, Marcel?
Also ich glaube, Mobbing ist für mich tendenziell oder als manifestierendes Merkmal irgendwie diese Ausschlusserfahrung, immer zu wissen, man gehört einfach nicht dazu. Und während alle anderen um einen herum glücklich sind und also gefühlt glücklich sind und ihre Freunde haben, ihre Peergroups und ihre ganzen Gruppen, mit denen sie abhängen können, sie erleben Geburtstage, sie werden eingeladen, sie wissen, dass sie gewollt sind, sie bekommen zu ihrem Geburtstag in der Schule Geschenke. Man mag sie einfach, man umarmt sie gerne. Ist für mich Mobbing, was ich zumindest halt erlebt habe, immer dieses komplette Gegenteil. Man ist nie dabei, man ist immer derjenige, über den immer alle lachen, den man nicht ernst nimmt, der einfach irgendwann einfach keinen Wert mehr hat zu leben. Und dieses ständige wirklich aussondieren, als wäre man jemand, der es nicht wert wäre, geboren zu sein. Und das ist ein echt hartes und ein echt beschissenes Gefühl, ja.
Du hast gerade gesagt, die hängen dann immer in der Gruppe ab zusammen und du bist eher so der Einzelgänger. Bei mir war es so, ich habe dann schon irgendwie versucht, zur Gruppe dazuzugehören. War das auch bei dir so, dass du gesagt hast, nee, also ich probiere es jetzt schon mal irgendwie mit den Leuten Kontakt aufzunehmen oder hat dich das alles so abgeschreckt, dass du von vornherein gesagt hast, nee, also ich bleib lieber alleine?
Ich würde eigentlich sagen, sowohl als auch. Also einerseits, wie glaube ich jeder normal, also wie jeder andere Mensch, war ich auch der Meinung, ich wollte irgendwie auch Freunde haben natürlich und ich habe auch immer, glaube ich, um Aufmerksamkeit gekämpft oder darum zu sagen, hey, ich bin noch gar kein schlechter Mensch, also ich bin, glaube ich, genauso wie ihr und ich wollte auch immer irgendwelche Leute um mich herum haben, aber gleichzeitig muss ich auch sagen und dafür danke ich meiner Mutter, glaube ich, sehr, war es sie, die mich, glaube ich, von Anfang an darauf getrimmt hat, zu sagen, Marcel, du bist gut so wie du bist und du hast es nicht nötig und sei so wie du bist, weil nur so wie du bist, bist du richtig und wenn du dich verstellst, bist du nicht mehr so wie du und davon gibt es 1000 Leute. Und ich habe so viel, ich muss noch heute fast immer weinen, wenn ich daran denke, weil ich meine Mutter dafür so sehr lieb habe, dass sie mich in dieser Zeit so sehr irgendwie unterstützt hat, auch in diesen Gedanken mit auf den Weg gegeben hat, der mich so manifestiert hat eigentlich in meinem Handeln. Und deshalb würde ich, wie gesagt, sagen, eigentlich sind beide Seiten bei mir vertreten.
Ich hatte auch eine Mama, die immer am Start war. Und Michelle, du hattest auch eine Mama, die immer für dich am Start war, ne? Die Mütter, ey,
richtig,
Wahnsinn.
Ja.
Damit möchte ich die Väter natürlich jetzt nicht ausgrenzen. Über Mamas reden wir später noch. Ich würde gerne ganz kurz noch zu den verschiedenen Arten von Mobbing kommen. Ich habe ja schon in meiner Anmoderation gesagt, also es gibt verbales Mobbing, nonverbales Mobbing und physisches Mobbing. Von welcher Art wart ihr betroffen?
Auf jeden Fall verbales Mobbing auch. Also bei mir fing es an mit Lästern, wie ich schon gesagt habe, was sich dann immer weiter hochgeschaukelt hat. Nonverbal auch, weil Zettel in der Klasse umhergegeben wurden. Aber auch physisches, beispielsweise mal eine Aktion im Schulgang, als ein mir unbekannter Junge auf mich zukam, mich gegen eine Säule geschubst hat und mir zugezischt hat, dass er mich hasst. Und ich war so perplex, dass ich da eigentlich gar nicht drauf reagieren konnte in dem Moment. Also bei mir waren eigentlich alle drei Arten von Mobbing vertreten, würde ich mal sagen, ja.
Und weißt du, was der Grund war, dass er gesagt hat, dass er dich hasst? Also hast du vielleicht im Nachhinein rausgefunden, dass er nicht so eine gute Kindheit hatte? Oder gab es irgendwie im Vorfeld irgendwelche Aktionen, dass er dich hassen könnte? Oder war das einfach so aus dem Nichts?
Das war tatsächlich aus dem Nichts. Ich habe dann am nächsten Tag den Jungen auch drauf angesprochen, woraufhin er dann weggelaufen ist. Also ich habe nie eine Antwort erhalten. Mhm. Auch generell ja nie eine, also ich denke, man bekommt ja generell nie eine Antwort darauf,
richtig,
warum das alles passiert, sondern es ist einfach so. Ja, das war auf jeden Fall ein Schlag ins Gesicht. Und bei mir war das eben damals auch so, dass ich hatte zwar Freunde in meiner Klasse und auch einen festen Freundeskreis, aber immer wenn was passiert ist, dann waren die plötzlich nicht da und haben zufälligerweise gerade nichts mitbekommen und also es wurde eigentlich immer ignoriert und klein geredet.
Ja. Dann waren sie keine Freunde. Oder Marcel, was sagst du dazu?
Nee, also Leute, die nicht für dich da sind, wenn du sie brauchst, sind glaube ich keine Freunde.
Marcel, wie war es bei dir? Von welcher Art von Mobbing warst du betroffen?
Also ich war auf jeden Fall vom verbalen Mobbing betroffen, also dieses ganz klare Nennen. Du gehörst nicht dazu, du bist scheiße, du stinkst, du hast die Pest,
riechst total gut. Sorry, dass ich einlenke, aber er kam vorher rein und das erste, was ich gesagt habe, wow, du riechst so gut und er so, oh, ich habe das und das Parfüm drauf und so. Ja, nee, du stinkst nicht. Okay, weiter im Takt.
Ja, natürlich dieses nonverbale Mobbing, das heißt, dieses Gerede neben mir, also auch wie gesagt in diesen Gruppen oder auch einfach Zettelchen gab es natürlich auch und also ne, alles sowas gab es auch. Dann physisches Mobbing, also auch im Sportunterricht vor allem, Bälle an den Kopf schmeißen absichtlich und dann sagen, upsi, das tut mir leid. So, das gab es natürlich auch, wie gesagt, diese Szene auf dem Schulhof, wo man mich dann zusammen, naja, geschlagen ist halt wirklich falsch gesagt, aber wo man wirklich mir die Jacke zerrissen hat und dann hat, wie gesagt, auch Cybermobbing an der Universität über die Jodel-App.
Ich habe eine Frage von Gordon aus Magdeburg.
Okay.
Der hat uns geschrieben und hat die Frage an euch. Meine Frage ist, ob es schon als Mobbing zählt, wenn jemand seinen Namen immer wieder ruft, obwohl derjenige weiß, dass man seinen Namen nicht mag.
Ich glaube, wenn man das wirklich strukturell macht und wenn das andauernd passiert und gerade auch mit einem negativen Unterton und diesen negativen Unterton hört man halt doch einfach raus. Also ich meine, das hat nichts damit zu tun, wenn man wie im Sport zum Beispiel sagt, ja, hey, Gomez, so, das ist ja was komplett anderes. Wenn man jetzt irgendwie sagt, also mein Nachname ist Paul, ja, boah, da kommt Paul. Na, Paul, das hört man einfach raus.
Ja.
Und wenn das dann einfach schon strukturell ist, natürlich ist das dann schon einfach Mobbing. Beginnt es damit, einfach zu sagen, ich grenze dich aus, du hast einen bestimmten Namen und du bist derjenige, der komisch ist. Du bist Paul. Paul ist schlecht. Paul ist scheiße. Du gehörst nicht dazu. Paul ist keiner von uns.
Ganz genau. Was sagst du dazu, Michelle?
Ja, ich finde, wenn solche Attacken systematisch werden und wenn man vor allem auch seinen Standpunkt klar macht, hey, ich will so nicht angesprochen werden mit dem Namen oder du sprichst ihn falsch aus, lass es doch bitte und es immer und immer wieder passiert, dann ist es meiner Meinung nach, zählt es auch zu Mobbing auf jeden Fall, ja.
Und wie willst du sowas jemandem erklären? Jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet irgendwie 5 Jahre lang nur mit eurem Nachnamen angesprochen und dann geht er zum Lehrer und sagt, naja, der mobbt mich. Dann fragt der Lehrer, warum? Naja, der spricht mich seit 5 Jahren mit meinem Nachnamen an. Das ist natürlich auch schwer zu erklären, ne? So eine Situation, weil eigentlich ist ja, das ist ja eigentlich ein Gefühl.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch, also ich glaube, es fällt vielen, vielen, die von Mobbing betroffen sind, es fällt ihnen schwer, sich überhaupt zu öffnen, weil es ja, wie du sagst, schwer erklärbar ist und man sich auch wahrscheinlich auch einfach komisch dabei fühlt.
Passt auf euch auf. Eine Initiative von MDR Sputnik.
Eine Stunde Real Talk. Real Talk.
Ich frage immer gerne die Leute, was so ihre krasseste Erfahrung war in der Sache. Was war eure krasseste Erfahrung in Sachen Mobbing? Was war so der Punkt, was euch, naja, vielleicht auch eine Zeit lang nicht schlafen hat lassen?
Boah, also bei mir gab es da tatsächlich viele Tage oder Nächte, in denen ich nicht geschlafen habe, allein weil ich Angst hatte, in die Schule zu gehen oder Angst davor, was am nächsten Tag wieder passiert. Aber so das Krasseste war eigentlich wirklich nach dem Vorfall auf dem Heimweg, als es dann wieder zu einem Gespräch in der Schule mit den Lehrern kam und ich eigentlich wirklich davon überzeugt war, dass man jetzt auf meiner Seite stehen muss, weil wenn so ein Vorfall passiert auf der offenen Straße und ich beinahe noch von einem Auto angefahren werde, dass dann irgendwas passieren muss und die Lehrer haben da einfach absolut nicht drauf reagiert und eigentlich dann mir noch die Schuld gegeben und gesagt, ja, wenn du gemobbt wirst, dann ignorier's. Und das war für mich eine Aussage, die ist ein absolutes No-Go eigentlich, ja.
Manchmal kommen ja dann auch so Sprüche wie, sei mal nicht so empfindlich. jeder hat ja so sein eigenes Bedürfnis, ne? Der eine verträgt mehr, der andere verträgt weniger. Da ist es natürlich auch irgendwie schwer, die Waage zu finden, so ein bisschen, sage ich mal, ne? Der eine kann Beleidigungen ab und der andere, dem geht's halt scheiße ein paar Wochen lang. Und vielleicht messen sich ja die oder vielleicht nehmen die Lehrer ja immer die als Beispiel, die das eben abkönnen und sagen dann zu denen, die es nicht abkönnen, ach, jetzt komm, jetzt sei mal nicht so empfindlich, der andere hat's auch überlebt. So nach dem Motto. Habt ihr jetzt verstanden, was ich gesagt habe?
Ja.
Okay. Marcel, deine krasseste Geschichte, wenn du sie erzählen möchtest.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich würde mich eigentlich Michelle anschließen. Es ist unglaublich schwierig für mich persönlich, die krasseste Geschichte rauszusuchen, weil es ist eine Reihe von Ereignissen, also für mich ja seit dem Kindergarten, wo es immer wieder zu, sag ich mal, Höhepunkten kommt, wo wieder ein neues Ziel erreicht ist. Und es, also ich könnte jetzt darüber erzählen, dass ich, es war so unglaublich peinlich für mich in der Grundschule, saßen wir dann alle mal in so einer Art Stuhlkreis zusammen.
Oh Gott.
Ich weiß, oh mein Gott. Ich
oh
weiß.
Mein Gott, oh der mein Stuhlkreis. Gott,
der Stuhlkreis. It's coming. Oh mein Gott. Und es war so unglaublich peinlich, so unglaublich cringe. Wir saßen alle da herum und alle wussten halt, es ging nur um mich. Und der Punkt ist ja jetzt, du weißt halt, scheiße, jetzt sitzen die alle wegen mir da. Ist es mir noch peinlicher, als es mir sonst schon peinlich ist, dass es gefühlt alles nur meine Schuld ist. Ich schäme mich dafür. Mhm. Und dann kommt da vorne die Lehrerin und sagt dann zu allen ins Gesicht, guckt einmal um diesen ganzen Stuhlkreis herum. Du sitzt dann entweder auch mit vorne am besten noch. Und dann sagt die Lehrerin, hier sind wir ja alle schuld irgendwie mit dran. Und wir alle haben damit irgendwie unseren Anteil, auch du, Marcel. Und dann sitzt du da so da und denkst dir, boah, nee, eigentlich nicht. So, und
aber wie hast du dich da gefühlt? Kannst du das mal beschreiben?
Ich habe wirklich schon für mich gedacht, ich muss ausgehalten werden, ich bin es nicht wert und jetzt mögen die mich noch mehr nicht, weil ich jetzt wieder im Mittelpunkt stehe. Jetzt wegen mir bekommen sie mehr Hausaufgaben, jetzt vielleicht auch, weil wir die Zeit vertrödeln. Und diese Bloßstellung, diese Darstellung von ich sei schuld an der Lage, dass mit mir schlecht umgegangen wird, dass ich ausgegrenzt werde, dass ich gemobbt werde, das war für mich es war für mich unglaublich ein tiefer Schmerz, würde ich sagen, der Scham und der Unverständnis und wo ich mir gedacht habe, ich habe mich halt selber nicht mehr verstanden. Und natürlich bist du an dem Ganzen schuld, das Gefühl vermitteln die dir ja. Dann auch noch mit solchen Ausreden wie, ja, Marcel wird gehänselt, gar nicht mal mehr gemobbt, einfach nur gehänselt, das ist so eine Floskel, der wird irgendwie ein bisschen ausgegrenzt, ein bisschen gehänselt, ist ja normal. Und dieses so lächerlich machen und das ist alles, das sind so viele schlimme Punkte irgendwie in meinem Leben. Und da denke ich mir so, das ist halt alles irgendwie ein eigener Höhepunkt an sich.
Obwohl du so ein toller Mensch bist.
Dankeschön.
Mann, ey. Michelle, wie hast du dich gefühlt?
Also ich wollte noch kurz was zu dem sagen, was der Marcel jetzt gerade gesagt hat, weil das auch genau ein Punkt ist, den ich in meinem Buch auch anspreche, wie sich Lehrer nämlich absolut überhaupt nicht verhalten dürften eigentlich, dass man sowas überhaupt nicht macht, dass man denjenigen, der gar gemobbt wird, eigentlich indirekt an die Schulteren gibt und eben offen mit der Klasse darüber redet. Eigentlich müsste es eher so sein, dass die Lehrerin oder die Lehrkraft eben Mobbing an sich thematisiert, aber das nicht an dem Fall macht, der in der Klasse gerade aktuell vor sich geht.
Und dieses Buch, meine lieben Hörer da draußen, das kann ich euch nur empfehlen. Ich habe nämlich auch reingeblättert heute Morgen. Wahnsinn. Ich habe vorher schon zu Marcel gesagt, das ist eigentlich eine Lektüre, die müsste in jedem Kindergarten, in jeder Schule, in jeder Uni und vielleicht irgendwie als PDF in jeder Social-Media-Plattform irgendwie hängen, finde ich. Jetzt muss ich dir aber trotzdem nochmal die Frage stellen, wie dein Gefühl war. Ich weiß, Gefühle beschreiben ist immer so schwer, aber
eigentlich die absolute Ohnmacht. So würde ich es am besten, glaube ich, beschreiben, weil man einfach so absolut hilflos ist. Und ich war auch immer so baff in dem Moment, in dem dann was passiert ist, dass ich eigentlich gar nicht reagieren konnte oder denen jetzt die Meinung geigen konnte, mal richtig, weil es immer eine Gruppe gegen mich war und ich da eigentlich auch nie Unterstützung hatte. Deswegen würde ich sagen, dass das Wort Ohnmacht das eigentlich am besten beschreibt. Ja.
Und jetzt natürlich auch die Frage, was macht man dann? Ne? Dazu hat Luise eine Frage gestellt an euch beide, und zwar ignorieren oder mit jemandem drüber reden.
Also meiner Meinung nach auf gar keinen Fall ignorieren, sondern am besten im allerersten Moment, in dem man merkt, dass irgendwas falsch läuft, ansprechen. Auf jeden Fall mit Freunden, wenn man die in der Klasse hat, darüber reden, oder mit Freunden, die außerhalb der Klasse sind, und natürlich mit den Eltern. Also das hat mir ja eigentlich die meiste Unterstützung gegeben. Ja.
Marcel, wie sieht's bei dir aus? Ignorieren oder mit jemandem drüber sprechen.
Also ehrlich gesagt natürlich überhaupt nicht ignorieren, das geht gar nicht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn ich wieder in dieser Situation wäre. Ich als 8-jähriger kleiner Marcel, süß und naiv, was er machen würde in dieser Situation. Weil auf der einen Seite, ich hatte schon das Gefühl, dass meine Mutter, mit der ich darüber geredet habe, schon zu den Lehrern gegangen ist und auch darüber irgendwie kommuniziert wurde. Hat sich nichts geändert, weder bei den Lehrern noch bei meiner Mutter. Auch als ich zu anderen Leuten aus der Klasse das natürlich anfangs noch gesagt habe, lass es bitte sein. Ich habe es auch nicht mal verstanden, warum sie es gemacht haben. War das ja auch so, hat es nichts gebracht. Und ich hatte zum Beispiel keinen Vertrauenslehrer und ich hatte auch keinen Schulpsychologen. Ich hatte auch keinen Schulsozialarbeiter. Das gibt's ja Gott sei Dank in vielen Schulen inzwischen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube, was mir geholfen hätte, wäre vielleicht, wenn man tatsächlich hätte ich damals gewusst, okay, es gibt so eine externe Stelle, die halt auch an der Schule regelmäßig ist. Vielleicht so ein Anti-Mobbing-Kurs. Darüber hattest du ja vorhin auch schon mal gesprochen.
Ja, zum Beispiel so Vereine wie Zeichen gegen Mobbing, genau, die sich dann einsetzen. Ja.
Genau, und das, ich glaube, dass, wenn, hätte ich das gewusst, hätte ich, glaube ich, vielleicht die Chance gehabt oder den Mut oder die Hoffnung zu wissen, okay, ich habe meinen letzten Anker, habe ich vielleicht noch und der kann jetzt das sein und ich wende mich hin und ich erzähle das einfach nochmal. Du erzählst es ja dauerhaft, du erzählst diese Story ja immer und immer wieder.
Ja.
Und du hast das Gefühl, niemand hört zu. Hm. Du erzählst und es ändert sich einfach nichts und die Leute, die das machen, machen es weiter, die bekommen keine Sanktionen dafür. Und im Endeffekt musst du damit aber umgehen. Du, der das Opfer ist, der muss damit leben, was passiert ist und du hast keine Ahnung, wie du es machen sollst. Ich würde mich da diesem Gefühl von Ohnmacht anschließen. Also ich habe mich auch ohnmächtig gefühlt, irgendetwas machen zu können.
Ja, nehmen wir jetzt aber mal an, ich habe jetzt niemanden, dem ich meine Mobbing-Geschichte erzählen will. Und dann gehe ich ins Internet und google ein bisschen nach. Meine Redakteurin hat es auch gemacht und dann hat sie folgende Tipps zum Verhalten bei Mobbing gefunden. Zum Beispiel nicht alleine bleiben, Mobbing-Tagebuch führen, Selbstvertrauen aufbauen, Mobber gezielt ansprechen und Autoritätspersonen einweihen. Habt ihr irgendwas davon gemacht?
Also ich habe nicht während der Zeit, in der ich gemobbt wurde, sondern danach angefangen, meine Geschichte eben aufzuschreiben. Auf den Sachen, die ich da damals niedergeschrieben habe, basiert jetzt eben auch mein Buch. Ich habe mich an die Lehrer gewandt, an meine Eltern. Also ich habe eigentlich ja viele Dinge gemacht, um es irgendwie zu verarbeiten. Was mir aber am meisten in der Zeit geholfen hat, war tatsächlich Musik von Robbie Williams.
Oh.
Und zwar, weil ich damals angefangen habe, die Songtexte von ihm zu übersetzen und ich dann gemerkt habe, dass da vieles eins zu eins irgendwie auf meine Geschichte passt. Und ich mir dann dachte, da hat jemand auch eine schwere Zeit durchmachen müssen. Und das hat mir irgendwie die Kraft gegeben, dass ich jetzt auch eine schwere Zeit überstehen kann.
Sehr gut. Bei mir war es auch die Musik. Marcel, wie war es bei dir? Kannst du dich in irgendeiner dieser Tipps wiederfinden?
Ich finde die Tipps tatsächlich ein bisschen kritisch, weil ich glaube schon, also ich würde jetzt schon mal sagen, erstmal als kleines Kind ist es schon mal schwierig, erstmal, glaube ich, Internet zu bekommen und zweitens auch diese Tipps irgendwie auch anzuwenden. Ich meine, ich persönlich habe Autoritätspersonen angesprochen, meine Eltern haben das getan. Ich habe auch gesagt, lass es sein, also mit dem Mobber habe ich auch gesprochen. Mobbing-Tagebuch, ich glaube, dafür muss man irgendwo auch geboren sein, um sowas dann auch zu machen. Also ich persönlich habe Tagebuch geschrieben. Ich würde es nicht als Mobbing-Tagebuch beschreiben, weil das auch ein bisschen stilisierend ist irgendwie und das reduziert das alles darauf irgendwie. Das finde ich irgendwie nicht ganz richtig.
Einfach Tagebuch geschrieben,
genau,
was so passiert ist.
Und ich habe erst zum Beispiel wirklich, also ich habe erst angefangen auch nach der Schulzeit, also als ich wirklich dann auch schon größer war und damit Leben gelernt habe, sage ich mal, habe ich dann für mich halt auch angefangen zu schreiben, Prosa und Lyrik und ist dann auch veröffentlicht, genau.
Und habt ihr die Mobber mal versucht, gezielt anzusprechen?
Also bei mir tatsächlich eigentlich nicht, außer diesen einen Jungen, den ich dann angesprochen habe, warum er das gesagt hat, worauf ich ja keine Antwort erhalten habe. Aber sonst tatsächlich nicht, weil ich sage, also ich muss jetzt im Nachhinein auch sagen, dass ich die Antwort auch eigentlich gar nicht mehr wissen will, warum das passiert ist, weil ich jetzt eigentlich absolut darüber stehe und für mich habe ich mit der Zeit abgeschlossen.
Ich finde auch so Selbstvertrauen aufbauen, das ist so leicht gesagt, ne? So wenn man 25, 26, 30 ist, dann kann man das besser reflektieren. Aber wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, klar haben auch meine Eltern gesagt oder meine Mutter gesagt, du brauchst mehr Selbstvertrauen, aber ich habe damals gar nicht verstanden, was es ist und das auch gar nicht gefühlt. Und natürlich auch Autoritätspersonen einweihen. Auch das klingt total einfach. Bestes Beispiel bist du, Michelle. Du hast nämlich in deinem Buch geschrieben, dass du zu deinem Vertrauenslehrer gegangen bist und als du ihm gesagt hast, dass du gemobbt wirst, was hat er da gesagt?
Willst du das wirklich Mobbing nennen? Wir wollen das jetzt mal nicht so drastisch ausdrücken. Das war die Antwort darauf, die mir eigentlich, ja, da ist mir die Kinnlade wirklich runtergefallen. Weil wenn man sich dann wirklich traut, sich zu öffnen, einem Vertrauenslehrer gegenüber oder einer Lehrkraft gegenüber generell, dann ist das schon mal alleine eine große Sache und kostet unglaubliche Überwindung.
Richtig.
Und dann so eine Antwort zu geben, ja, das war schon ein Schlag ins Gesicht.
So war es bei meiner Schule übrigens damals auch. Meine Eltern, also meine Mutter ist zu dem Vertrauenslehrer gegangen, beziehungsweise zum Rektor war das damals. Und der Rektor meinte dann, na ja, aber das Opfer oder die Opfer sind ja jetzt in der Unterzahl und die Täter in der Überzahl. Ich kann ja jetzt nicht alle Täter rausschmeißen. Also dann, wenn sie damit ein Problem haben, dann muss ihre Tochter gehen. Gab es bei dir auch so einen Fall, Marcel, wo du einfach nicht ernst genommen wurdest mit deiner Situation?
Ich glaube, man müsste es umgekehrt fragen, gab es Situationen, wo ich ernst genommen wurde?
Mhm.
Ich kann mich an sehr viele Situationen erinnern, wo ich nicht ernst genommen wurde, auch vom Schuldirektor, dann auf dem Gymnasium unter anderem auch, wo das dann alles abgetan wurde als Lächerlichkeit, als Einbildung, als zu sensibel, als zu weiblich und sei doch mal stark, sei doch mal ein Mann, alles sowas. Und ich glaube, die richtige Frage wäre wirklich gewesen, wann wurdest du ernst genommen? Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mich zum ersten Mal ernst genommen gefühlt bei meiner Therapeutin, als ich 15, 16 war.
Wisst ihr, ich habe auch das Gefühl, dass die Schulen, egal wo das ist, noch gar nicht so weit sind, ne, mit dem Thema Mobbing. Denkt ihr, da ist noch Klärungsbedarf an den Schulen nötig?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe oft Sätze gehört, wie an unserer Schule, da gibt's doch gar kein Mobbing.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch jetzt noch sehr verbreitet, dass man dieses Thema auch, glaube ich, gar nicht annehmen will. Und deswegen ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, darüber offen zu sprechen, weil dann einfach viel mehr das Thema ins Gespräch kommt und man einfach offener auch damit umgeht, weil es ja doch irgendwo immer noch ein Tabuthema ist.
Marcel, du willst ja sogar Lehrer werden, um es besser zu machen als
genau.
Deine Lehrer, ne? Was,
ja.
Stell dir mal vor, du bist jetzt schon Lehrer und morgen fängt der erste Schultag an. Wie gehst du vor, wenn du siehst, dass jemand gemobbt wird?
Also auf jeden Fall ist erstmal ganz wichtig, dass man mit betreffenden Personen redet, als Lehrperson einfach auf diese Person zugeht und wenn man das sieht natürlich und wenn diese Person dann sagt, ich möchte darüber nicht reden, dann muss man das natürlich akzeptieren. Ein Nein heißt auch bei betroffenen Personen einfach Nein. Dennoch muss man natürlich immer wieder mal natürlich verschiedenen Abständen auch sagen, ja, du, ich bekomme mit, hier geht's dir nicht gut. Also ich denke, es geht dir nicht gut. Ich habe das Gefühl, wenn du gerne reden möchtest, dann komm einfach zu mir, eine Vertrauensbasis auch schaffen, Möglichkeit für Raum bieten, nicht da zu sein, um ganz schnell wieder aus der Klasse raus zu sein, sondern auch mitzubekommen, wie interagiert die Klasse miteinander, auch persönliche Meinungen sagen, wenn einem etwas nicht gefällt, auch zu sagen, ey, das geht so nicht, weil wir als Lehrer, wir haben natürlich einen Erziehungsauftrag und ich habe das Gefühl, gerade auch bei älteren Lehrkräften ist es häufiger so, dass dieser Erziehungsauftrag, auch dieser, ich nenne es immer gerne Menschlichkeit, dass der einfach ignoriert wird, weil natürlich die Personen fehlen, also das Budget an verfügbaren Lehrpersonen fehlt. Die Lehrer haben häufig keine Zeit dafür, aber es kann natürlich nicht sein, dass das auf Kosten der Schüler und Schülerinnen geht.
Okay, ich bin jetzt dein Schüler. Du siehst, ich werde gemobbt. Du kommst zu mir und sagst, hey, ist alles okay, kann ich dir helfen? Ich sag, nee, alles gut, ich will nicht mit Ihnen darüber reden, weil ich möchte keine Petze sein, sonst werde ich noch mehr gehänselt.
In diesem Fall verrät sich ja der Gemobbte schon selbst. Also das ist das Gute daran, wenn er sagt, er hat Angst. Also die Kernbotschaft ist ja, ich habe Angst, dass ich in einem noch schlechteren Licht dastehe, und zwar als Petzer. Und dann kann man super agieren, indem man sagt, ja, dieses Gespräch bleibt erstmal unter uns und wir persönlich reden einfach darüber, was dich beschäftigt. Vielen Gemobbten fehlt es einfach, gehört zu werden, einfach verstanden zu werden. Es geht gar nicht immer unmittelbar darum, unbedingt eine Lösung zu finden, zu sagen, Schulwechsel oder hier Sanktion. Es geht in erster Linie erstmal darum, eine vertrauliche Basis zu finden, wo die Person weiß, ich fühle mich heute echt, echt schlecht und es war ein furchtbares Ereignis, aber ich kann jetzt erstmal sagen, das geht so nicht und ich habe mich richtig schlecht gefühlt und dass natürlich die Person die Bestätigung bekommt, dass es so nicht geht. Und wenn man dieses Vertrauensbündnis geschafft hat, dann kann man immer noch sagen, wenn du magst, können wir jetzt irgendwie was machen, was initiieren, wir können uns so eine AG an die Schule holen oder wir können irgendwie, ich kann mit den Leuten reden, was du möchtest, aber erstmal muss man einen Raum schaffen für Gespräch und Kommunikation.
Man wird ja als Gemobbter auch im späteren Leben auch immer so ein bisschen zum Aktivist. Ich habe das schon am eigenen Leib mit erfahren, dass ich schon auch zu Leuten auf offener Straße hingegangen bin und gesagt habe, ey, wenn jemand gemobbt wurde, ne, dass ich die auseinandergerissen habe und gesagt habe, ey, hört mal auf, euch zu streiten und was ist denn hier los? Gab es so eine Situation auch schon mal bei euch, dass ihr jetzt jemanden geholfen habt?
Auf jeden Fall, ja klar. Also auf der einen Seite bin ich so eine Person geworden, glaube ich, die sehr viel für Gerechtigkeit auch einsteht und überall da, wo ich erstmal Ungerechtigkeit vermute, tue ich was und das sagen sagen auch heutige Freunde zu mir, boah ey Marcel, diesen Mut will ich irgendwie haben oder das ist voll krass, dass du das machst irgendwie oder voll komisch. Und ich war ja auch schon Lehrer an der Schule für 6 Monate im Sinne eines Praxissemesters, wo ich unterrichtet habe. Ja, mega cool. Und auch da bin ich einerseits auf eine Person zugegangen und habe gesagt, ey, ist alles in Ordnung. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwas nicht richtig. Und dann hat diese Person mir aber gesagt, nee, es ist wirklich alles in Ordnung und es ist alles super. Ich komme damit vollkommen klar. Mhm. Andererseits, wofür ich sehr, sehr dankbar war, was mich wirklich sehr geehrt hat, gab es auch 2 Schülerinnen, die auf mich persönlich zugekommen sind und mir davon erzählt haben und die wirklich sich, glaube ich, nach diesem Raum, was ich vorhin gesagt habe, gesehnt haben und die sehr gerne einfach eine Person gehabt haben, wo sie mit einfach übersprechen konnten. Und ich habe von 2 Schülerinnen die Lebensgeschichte auch erfahren und ich war, wie gesagt, sehr, sehr geehrt darüber, dass sie mich da einfach eingeweiht haben in ihre Geschichte. Und es ging wirklich primär einfach darum, unterstützend da zu sein und zu sagen, okay, das geht erstens vorbei, auch wenn das jetzt echt scheiße klingt, aber es wird eines Tages vorbeigehen. Ich bin da, wir können was gemeinsam machen. Aber wirklich diesen Raum zu bieten, ich kann endlich ein Anker für andere Leute auch sein, denen ich mir sehr gewünscht hätte. Und das ist ein echt schönes Gefühl und zu wissen, die Personen haben wieder Hoffnung.
Ja, und da kommt wieder mein Spruch. Nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist. Du bist selber zum Helfer geworden durch deine Misere von damals. Ja. Voll schön, oder? Michelle, was sagst du dazu?
Ja, voll. Finde ich toll.
Schön. Jetzt wird's ein bisschen positiver, oder?
Ja.
Genug über die Vergangenheit geredet. Michelle, ich habe aus deinem Buch rausgelesen, wie ich schon vorher gesagt habe, dass deine Mama immer für dich am Start war.
Richtig.
Wie hat sie dir geholfen?
Also meine beiden Eltern, also Mama und Papa, standen immer auf meiner Seite und standen immer hinter mir, haben mir einfach das Gefühl gegeben, dass ich gut bin, so wie ich bin. Und ja, einfach mit der Unterstützung und auch, dass ich immer alles erzählen konnte daheim. Ich glaube, das ist auch was ganz Besonderes, dass man da keine Scheu haben muss, sondern man unglaublich offen sein kann und egal was passiert ist, du kannst immer zu uns kommen und das ist schon was ich sehr, sehr schätze.
Marcel, du hattest eine sehr, sehr tolle Mama, aber mit deinem Papa ist es nicht so gut gelaufen. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erzählen, wie die Mama-Rolle da so war und der Papa?
Also meine Mutter habe ich als Person erlebt, die, ich sag mal, um es vielleicht vorzustellen, sie war eine Zeit lang die einzige Person, die mich, glaube ich, freiwillig umarmt hat und es gern getan hat. Also das ist für mich so als Bild immer in meinem Kopf und sie hat mir schon sehr früh, auch in meinem eigenen Elternhaus immer erklärt, Marcel, eines Tages wird das hier alles vorbei sein und eines Tages wirst du sehr, sehr glücklich sein. Und ich glaube, dieser Satz und dieses Gefühl, das ist für mich der Anker gewesen, weshalb ich, glaube ich, heute noch hier sitze. Hätte ich meine Mutter nicht gehabt, wäre ich, glaube ich, vielleicht nicht mehr hier. Und
warum?
Weil meine Mutter hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich richtig so bin, wie ich bin. Und sie war mit die einzige Person eine lange, lange Zeit lang. Und das war ein Gefühl, was mich gerettet hat, dass sie mich liebt, dass sie mich umarmt, dass sie für mich da ist, körperlich wie geistig einfach, dass sie mich immer beschützen möchte und es tun will und dass sie weiß, dass ich es wert bin. Und das ist ein für mich so, so wichtig. Wichtiges Gefühl gewesen, was ich in vielen, vielen Stellen meines Lebens vermisst habe. Und sie hat mir immer die Kraft gegeben zu sagen, Marcel, sei immer so, wie du bist und es ist richtig so, wie du bist.
Du hast uns auch in deiner Nachricht geschrieben, dass es ein gepeinigtes Mädchen leichter hat als ein gepeinigter Junge. Wie bist du zu dem Entschluss gekommen?
Meine eigenen Erfahrungen, würde ich sagen. Also es geht mir nicht darum, das Leid von verschiedenen Personen aufeinander abzuwiegen, das Leid eines Geschlechts mit dem anderen abzuwiegen, darum geht es überhaupt nicht. Ich finde es richtig und gut, dass der Fokus schon seit, ich würde jetzt sagen, 10 bis 20 Jahren natürlich darauf gelegt wird, es gibt Mobbing an Schulen und es ist immer das Mädchen, was magersüchtig ist. Standardbild, das Mädchen mit Anorexia nervosa und der Junge, der ist stark genug, der hat sowas irgendwie nicht, der käppelt sich und die schlagen sich und geil Männlichkeit und der Junge muss stark sein. Und ich habe erlebt, dass irgendwie in den Gedanken von Leuten, die Mobbing präventieren wollen und auch von Lehrkräften und auch von sämtlichen Personen, von Kindern, von Schülern, von Eltern, immer das Bild war, es kann Mobbing gegenüber Männern oder auch Jungs einfach nicht geben und Männer sind stark genug und die müssen das aushalten. Und deshalb bin ich zu dem Schluss entkommen, dass es einfach wirklich einfacher ist es ist leichter, glaube ich, für ein Mädchen Beratung zu finden und es wird schneller akzeptiert und verstanden, als dass man bei einem Jungen sagt, oh weiche, müssen wir einschreiten. Und auch ich habe mich geschnitten, und auch ich habe Tabletten konsumiert, um abzunehmen. Aber das alles wurde nie irgendwie präventiv, also das wurde nie besprochen, weil es immer dieses Standardbild von dem Mädchen gab, das das macht. Und das ist richtig, dass man darauf eingeht natürlich. Aber es war nie der Raum gegeben, dass auch Jungs das passieren kann.
Und wie waren die Reaktionen bei euch auf zum Beispiel bei dir? Du hast gerade gesagt, du hast dich geschnitten. Also du hast dich selbst verletzt. Wie waren da die Reaktionen? Was haben die Leute dazu gesagt?
Während ich das halt getan habe, also das war ungefähr in der 8., 9. Klasse. Es hat sich teilweise auch noch bis in mein 18. Lebensjahr gezogen, da habe ich es auch nochmal gemacht. Da hat man das gar nicht mitbekommen und da hatte ich das Gefühl auch, dass gar keiner Interesse daran hatte und es hat sich niemand dafür interessiert irgendwie. Und als ich dann danach darüber erzählt habe, war es, glaube ich, bei, also meine Freunde waren natürlich geschockt, aber so von Schulleuten irgendwie und auch, glaube ich, von Lehrern wurde das irgendwie hingenommen. Meine Mutter war auch sehr geschockt, als ich erzählt habe, aber im Endeffekt wurde das als abgetan, glaube ich, gegelten und das war dann einfach so. Und ich persönlich glaube, ich habe natürlich ich kann das nicht beurteilen, aber ich glaube, wäre ich ein Mädchen gewesen, wären die Auswirkungen viel dramatischer gewesen. Also ich glaube, ich wäre, also ich habe damals hätte ich auch die Empfehlung bekommen, in eine psychiatrische Anstalt zu gehen, einfach so eine Psychiatrie, eine geschlossene, einfach um das auszubehandeln. Ich habe mich dann dagegen entschieden, aber ich glaube, wäre ich ein Mädchen gewesen, hätte man das viel früher noch entdeckt und man wäre viel früher darauf gepeilt gewesen. Okay, guck mal auf ihre Unterarme lieber, wenn du da was siehst, Alarmzeichen und dann los geht's. Aber bei einem Jungen, das ist, glaube ich, ein bisschen irrelevant.
Michelle, du hast gerade gehört, sich selbst verletzen. Hast du damit auch Erfahrungen gemacht?
Tatsächlich nicht. Also bei mir war, also wenn ich jetzt unsere beiden Geschichten vergleiche, dann muss ich sagen, wow, krass. Also dagegen ist wahrscheinlich die Geschichte, die ich habe, nichts. Ich hatte auch jetzt nicht solche, also ich habe mich nicht selbst geschnitten oder ich hatte nicht, viele haben ja auch Gedanken, dann Suizid zu begehen. Das hatte ich alles nicht, weil ich irgendwo so den Halt von meinen Eltern hatte und in der Schule, immer wenn ich allein war, hatte ich irgendwo die Musik im Kopf und das hat mir so eine unglaubliche Kraft gegeben und auch eben der Gedanke daran, dass es irgendwann zu Ende ist und darauf habe ich mich irgendwie so versteift, dass es für mich ja keine Option war oder ich das auch einfach nicht gemacht habe. Ja. Also bei mir ist sowas nicht vorgekommen.
Wie waren so generell die Reaktionen von denen vielleicht, die es jetzt mitbekommen haben, dass ihr gemobbt wurdet?
Also während meiner Kindergarten-, Grundschulzeit, Gymnasialzeit, sie haben schon so gesagt, ist echt schade für dich und traurig, Marcel, aber ist halt so. Und es war so bagatellisiert, es war halt so, wie es war und da kann ich jetzt nichts ändern, sorry für dich, irgendwann wird's besser. So.
Ja.
Und an der Uni, da war das, glaube ich, schon ein bisschen besser. Da war es ja so, dass in diesen Jodel-Chats eben über mich geredet wurde. Also ich habe mich echt schlecht gefühlt. Es ging los mit wo ich wann bin, welche Kurse ich habe, wie ich aussehe, wie ich gekleidet bin, teilweise wo ich wohne, warum ich eine hässliche Mütze trage, einen hässlichen Schal. Also dieses, alle wussten gefühlt immer, wer ich bin, aber ich wusste ja nicht, wer die anderen Leute waren und ich konnte im Endeffekt niemandem mehr vertrauen an meiner Universität, weil ich nicht wusste, wer hat da mitgemacht. Und ich habe angefangen dann, es war, also dem Tag danach, als ich mitbekommen habe, habe ich mir gesagt, Marcel, du musst jetzt was machen. Ich habe mein Bild in diesem Chat gepostet und gesagt, wenn ihr mir was sagen wollt, dann sagt mir ins Gesicht und habt den Mut und seid nicht so feige. Und daraufhin kamen dann in diesen Jodel-Chats relativ viele Leute und haben gesagt, das geht gar nicht. Und da gab es dann so eine Solidarisierungswelle und das fand ich echt schön, auch weil ich diese Person ebenfalls nicht kannte natürlich. Nur nach und nach habe ich natürlich in meiner universitären Laufbahn immer mehr Leute kennengelernt und alle Leute haben mir dann davon erzählt, dass sie das mitbekommen haben und es ist natürlich für mich dann ganz schwierig einzuschätzen, haben die mitgemacht, haben die mitgelesen, haben die mich verteidigt, das sagen die Leute dann natürlich nicht. Und aber das, im Endeffekt haben es alle gewusst, die ich kennengelernt habe, oder sehr, sehr viele haben es gewusst, aber ich habe halt, wie gesagt, erfahren an der Universität, die haben sich dann für mich eingesetzt und das war schön.
Wie hättet ihr euch gewünscht, dass die Leute reagiert hätten?
Also was mir ganz wichtig gewesen wäre, dass die Leute, die das mitbekommen haben, gesagt hätten, es kann nicht sein, dass hier so mit jemandem umgegangen wird. Also es geht ja beim Mobbing gar nicht da. Also das Schlimme daran ist ja nicht, dass ein Mensch gemobbt wird und dass einer ihn irgendwie nicht leiden kann. Viel schlimmer ist es, dass 30 andere Personen sagen, das ist richtig so, dass er das macht. Also indem sie schweigen und indem sie dem zustimmen, bestätigen sie ihn ja in seinem Verhalten. Und dadurch habe ich persönlich das Gefühl gehabt, er hat recht, ich bin es nicht wert. Und das ist das Gemeine daran. Das ist das so Schlimme. Wenn niemand dagegen etwas sagt, denkst du, dass das richtig ist, was die Leute machen. Und das heißt, dieser Mobber bekommt Bestätigung. Und ich hätte mir, wie gesagt, gewünscht, dass die Leute gesagt hätten, die das mitbekommen haben, nein, er ist es nicht wert, dass mit ihm so behandelt wird. Er ist eine tolle Person oder er ist ein Mensch, er ist ein guter Mensch und es kann nicht sein, dass was du hier tust.
Ich habe mir auch immer so einen großen Bruder oder eine große Schwester oder so einen Superhelden gewünscht, der einfach in die Klasse reingestürmt kommt und sagt, stopp, lass sie in Ruhe, sie gehört auf meine Seite oder sonst irgendwas. So diese Vorstellung hatte ich früher immer. Wie war das bei dir, Michelle?
Die Vorstellung kenne ich. Ich kann das aber auch zu 100% unterschreiben, was der Marcel gerade gesagt hat. Eigentlich sind, also ohne die Mitläufer, die das Mobbing begünstigen und eigentlich erst möglich machen, gäbe es wahrscheinlich gar kein Mobbing. Also auf jeden Fall die Unterstützung von denjenigen, die sehen, dass da was falsch läuft und nicht eingreifen.
Ja, im Prinzip sind das ja das Publikum der Mobber.
Die legitimieren das. Ja.
Die klatschen halt genau. Still, aber irgendwie klatschen sie. Naja, gut. Wir hören uns mal nochmal eine Frage an von Dennis. Der hat uns geschrieben und eine sehr, sehr berechtigte Frage. Hattet ihr die Schule gewechselt oder euch professionelle Hilfe gesucht? Fangen wir mal bei dir an, Michelle.
Ich habe die Schule nicht gewechselt, weil ich mich irgendwann gefragt habe, warum passiert das? Und die einzige, oder welchen Zweck hat das, warum das passiert? Und ich dachte mir, ich gehe auf gar keinen Fall, weil das ist, was die bezwecken wollen, dass ich gehe. Und denen gefallen, den tue ich einfach nicht. Und professionelle Hilfe hatten wir in dem Sinne, dass meine Eltern sich an eine Mobbing-Beratungsstelle gewandt haben und wir von dort beraten wurden, wie wir jetzt weiter vorgehen können, damit das Mobbing irgendwann aufhört.
Die Michelle ist ganz schön stark, ne?
Auf jeden Fall.
Voll krass. Also ja. Ich habe die Schule damals gewechselt. Ich war feige. Ich habe gesagt, nee, ich gehe. Also ich war nicht so stark. Und ich hatte auch diesen Gedanken nicht, ne, dass ich gesagt habe, nee, den Gefallen tue ich denen nicht. Aber das ist ein richtig starkes Statement, was du da gerade gesagt
aber
hast.
Aber ich finde, man kann auch nicht davon sprechen, dass man feige ist, wenn man die Schule wechselt. Weil ich habe auf jeden Fall auch den Gedanken gehabt. Oder ich hab wirklich darüber nachgedacht, dass ich die Schule auch wechsle. Aber ich finde, da muss man immer wirklich, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und jeder Mobbingfall ist anders. Und für mich war das halt einfach gar keine Option. Aber ich finde, ein Schulwechsel ist auf jeden Fall ein neuer Start auch für jeden. Hätte es für mich auch sein können, aber ich habe mich halt eben dagegen entschieden.
Was ja letztendlich auch nicht geschadet hat.
So sieht's aus.
Marcel, hast du dir professionelle Hilfe gesucht? Hast du die Schule gewechselt?
Für mich stand auch, also meine Mutter hat mir immer gesagt, Marcel, wenn du möchtest, kannst du die Schule auch wechseln. Das persönlich wollte ich allerdings nicht, weil ich mir immer auch gesagt habe, das wird kein Ende nehmen und das klingt jetzt vielleicht, ich weiß nicht, wie das klingt, aber ich habe immer gesagt, wenn du das jetzt durchgestanden hast, dann schließt du alles andere auch noch durch. Und das war für mich, also deswegen bin ich auch geblieben und ich habe mir 2014, 15 habe ich mir professionelle Hilfe auch gesucht. Ich war dann ein, zwei Jahre lang bei meiner ersten Verhaltenstherapeutin, die ich sehr, sehr, sehr schätze, die wirklich eine wunderbare Therapeutin war. Meine Mutter hat mir schon sehr lange gesagt, Marcel, geh doch hin, wenn du das möchtest. Es ist kein Problem, auch weil ich zu Hause Probleme hatte. Und ich habe, wie gesagt, und seitdem bin ich immer noch in professioneller Hilfe, um mit vielem, was mir irgendwie passiert ist, irgendwie klarzukommen und das richtig einzuordnen, um die Denkmuster, die ich entwickelt habe, aufzuklären und zu zerbröseln, würde ich sagen.
Freunde der Sonne, ihr seid hier im Sputnik Real Talk. Mein Name ist Lumara. Ich habe Michelle und Marcel bei mir zu Gast. Wir reden über das Thema Mobbing. Solltet ihr betroffen sein, könnt ihr auch gerne mal auf unserer Homepage vorbeischnuppern. Da haben wir ein paar Anlaufstellen für euch rausgesucht. Aber auch das Buch, das Michelle zum Thema Mobbing geschrieben hat, ist sehr informativ. Heißt How to Survive Mobbing, wenn Schule zu einem Ort der Angst wird. Eine Betroffene erzählt, wie sie den Weg aus der Hölle fand. Checkt das auf jeden Fall aus. Und da sind wir jetzt auch schon bei der nächsten Frage. Wann wurde es denn besser bei euch beiden? Fangen wir mal bei Michelle an.
Also bei mir wurde es tatsächlich, also das Mobbing hat ein Ende genommen, als meine Eltern der Schule mit der Polizei gedroht haben und gesagt haben, wenn es jetzt nicht irgendwas passiert, dann schalten wir die Polizei ein. Wow. Daraufhin wurde dann ein Disziplinarverfahren angedroht gegenüber der Gruppe, die beteiligt war. Und dann hat sich das tatsächlich von einem auf den anderen Tag erledigt gehabt. Also es wurde nie wieder nur in meine Richtung gehustet, sage ich mal. Ich ging dann noch ein Jahr lang in die Klasse, also ein Jahr mit den Menschen in die Klasse, bis die dann selbst eben durchgefallen sind. Und dann hat sich das, ja, ich bin dann bis zum Abitur auf der Schule geblieben, habe dort auch mein Abi abgeschlossen. Und damit hatte Mobbing in meinem Leben eigentlich nie wieder eine Rolle gespielt.
Krass. Das sind Superhelden-Eltern,
ja,
oder?
Total krass.
Krass, heftig, ja.
Also mega.
Wie war es bei dir?
Mein Mobbing hat ungefähr mit der Oberstufe aufgehört, so 11., 12. Klasse. Da gab es einen totalen Wandel auch, glaube ich. Also ich wurde dann auch zum Klassensprecher gewählt, zum Tutorsprecher. Ich wurde Schulsprecher.
Way.
Ja, und ich glaube, das hat aber auch viel damit zu tun, dass es niemand machen wollte. Und ich wollte das immer machen. Aber damit hat's ungefähr aufgehört. Ich wurde dann eine Art Respektperson auch, würde ich sagen. Und dann hat es natürlich, wie gesagt, wieder in der Uni begonnen. Und als ich dann, also es war im November 2017, hatte ich gezogen, so November, Dezember, eventuell noch Januar. Und dann hat es aufgehört, wieder so 2018 anfangen, genau.
Passt auf euch auf. Eine Initiative von MDR Sputnik.
Eine Stunde Real Talk.
Und jetzt switchen wir mal noch mal kurz nach Halle, würde ich sagen. Und zwar zu Michelle. Ja, ist genauso wie du, Michelle. Sie hat eine Sprachnachricht geschickt.
Hallo, hier ist Michelle aus Halle. Ich wollte mal fragen, wie ihr jetzt damit umgeht, dass ihr mal gemobbt worden seid.
Ich gehe damit um, indem ich auch meine Gedanken darüber schreibe. Ich verfasse Prosatexte und Lyrik. Andererseits spreche ich darüber sehr viel. Ich bin immer noch in Therapie. Ich will darüber auch nicht schweigen. Es ist eine Art Markenzeichen von mir natürlich auch, dass ich gemobbt wurde, auch über eine sehr lange Zeit mit sehr vielen unterschiedlichen Art und Weisen. Und ich gehe damit sehr offensiv um, damit ich auch, das ist ein Teil von mir, das weiß ich kann es nicht ablegen. Und so gehe ich damit eigentlich um.
Ist ein guter Weg. Michelle, wie sieht's bei dir aus?
Also ich habe eigentlich mit der Zeit an sich abgeschlossen, mit den 2 Jahren, und blicke da jetzt eigentlich auch lächelnd auf die Zeit zurück, weil ich ja irgendwo was Positives draußen ziehen konnte.
Sie lacht. Sie lacht mich an.
Sweet.
Ja, und ich auch einfach finde, dass Mobbing nichts ist, wofür man sich schämen muss, dass es einem widerfahren ist. Das ist einfach so und es gehört zu meiner Geschichte dazu. Aber ich rede heute sehr offen darüber, weil ich finde, dass es einfach mehr Thema sein sollte.
Auf jeden Fall. Und ich habe ja auch einen Song gemacht über Mobbing. Habe ich Marcel schon im Vorfeld gezeigt.
Der ist echt nice.
Für die Ewigkeit zusammen mit meinem Freund, der Asiate. Und ich habe vorher schon zu Marcel gesagt, ich habe lange gebraucht, bis ich über das Thema Mobbing schreiben konnte beziehungsweise rappen konnte, weil ich ganz genau wusste, wenn ich jetzt darüber schreibe, dann schließe ich damit ab und mein Geist wollte wahrscheinlich noch nicht so richtig damit abschließen. Und dann haben wir es aber gemacht, der ist super angekommen und ich konnte das echt so ein bisschen auch verarbeiten durch den Song. Also fühlt sich wirklich so an, als wäre das seitdem weg, komplett. Wie war es bei dir, Michelle? Weil du hast ja ein Buch geschrieben, das ist ja nichts anderes.
Ja, absolut. Also als ich das allererste Mal in dem Buch geblättert habe und es in meinen Händen hielt, hat sich's eigentlich angefühlt wie die Geschichte von jemand anderem. Es ist halt einfach, also für mich war es immer ein Traum, erstens zu schreiben und zweitens ein Zeichen gegen Mobbing zu setzen, weil ich mir nach dem Abitur gesagt habe, jetzt ist Schluss damit, und das war auch wirklich ein Schlussstrich, und ich habe mir versprochen, darüber zu reden und ein Zeichen dagegen zu setzen. Und ja.
Also dank Mobbing ist Michelle Autorin, Buchautorin. Dank Mobbing bin ich Rapperin und Moderatorin, darf heute in meiner Show über Mobbing reden, und du wirst jetzt Lehrer und willst anderen Leuten helfen, die gemobbt werden.
Dich.
Das ist schon wieder dieses Positive, ne? Ich stelle mir auch ganz oft vor, dass ich heute mit meinem heutigen Wissen in der Klasse von damals sitze, ja, mich der Situation mal stelle, und ich glaube, es würde ganz schön abgehen, weil ich habe natürlich jetzt ein ganz anderes Selbstbewusstsein als damals. Wie könnte das bei euch aussehen, wenn ihr heute nochmal stellt euch einfach eine Situation vor, wie würdet ihr heute reagieren? Wäre das anders oder wäre das immer noch genauso?
Boah, ich finde das ehrlich gesagt total schwierig, mir das vorzustellen, weil ich mit den Personen von damals absolut keinen Kontakt mehr habe und auch eigentlich nicht mehr haben möchte.
Mhm. Wäre schon.
Ja, wäre schon. Ist wirklich so. Aber zu mir hat mal jemand gesagt, wenn du nicht selbstbewusst sein kannst, dann sei mutig. Mhm. Und ich glaube, das habe ich damals ganz gut gemacht und hinbekommen. Und ich glaube, heute würde ich ihn einfach versuchen, meine Meinung zu sagen.
Ich persönlich bin gar kein Konfrontationsmensch eigentlich. Und ich glaube, ich hätte es sehr schwer. Ich würde einfach rausgehen, ich glaube, ich würde diese Konfrontation vermeiden. Bis heute, wenn jemand Zeit damit verschwendet, mich fertig zu machen, und es gibt genug Leute, die es bis heute immer noch tun, weil, wie ich mitbekommen habe, die ihre Abendgespräche immer noch über mich führen, was ich eigentlich auch, das finde ich auch sehr ehrungsvoll irgendwie, ja. Ich bin immer noch so präsent für die, und das ist irgendwie sehr, sehr nice auf eine Art und Weise. Da gibt's ja diesen tollen Ärzte-Song, lass die Leute reden, hör ihnen nicht zu, denn die meisten Leute haben nichts Besseres zu tun, und wenn ihr Leben so langweilig ist, dass sie die ganze Zeit über mich reden müssen, dann so what, sorry für die, tut mir irgendwie nicht leid, aber bitte, dann soll es machen.
Wenn du dich selber nicht verteidigen willst, dann würden es Michelle und ich machen, oder?
Auf jeden Fall.
Wir würden eine Mauer bilden. Was würdet ihr den Mobbern und Mitläufern von damals heute gern sagen wollen?
Also den Mitläufern würde ich auf jeden Fall sagen, dass sie mit Schuld daran sind, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Mhm. Ich würde ihnen sagen, dass sie sich schämen sollen dafür, dass sie nicht den Mut hatten, während andere Leute sehr viel aushalten mussten und sie nur zugeguckt haben und sich am besten auch noch darin gesuhlt haben, dass sie nicht betroffen sind. Mhm. Und den direkten Mobbern, die das getan haben, ich glaube, die tun mir einfach leid, weil ihr Leben so klein, naiv und emotional krankhaft ist, dass sie ihre eigenen Probleme nicht anders bewältigen können, als andere Leute auszuschließen. Und denen habe ich, glaube ich, gar nichts zu sagen.
Da ist nichts mehr hinzuzufügen.
Okay, ich wollte nämlich gerade, es gibt nämlich auch Leute, die es bereuen. Gibt es tatsächlich, und zwar zum Beispiel Chefcat ist ein Rapper, der hat gesagt:
Ich habe früher selber Leute gemobbt und ich habe es gar nicht gemerkt. Also für mich war das nur so ein Spaß und habe das auch gar nicht so richtig realisiert. Ich kam zum Beispiel in eine neue Klasse und dachte, okay, ich muss erstmal mein Revier markieren, damit jeder weiß, dass ich hier der Stärkste bin. Im Nachhinein habe ich das dann erst verstanden, dass es eigentlich dazu geführt hat, dass sehr viele dann Angst hatten. Ne? Ich bin dann zum Beispiel auch sehr gut befreundet gewesen mit demjenigen, den ich mal gemobbt hatte. Und ich habe dann das aus seiner Perspektive gesehen und es war total unverständlich für mich, weil für mich war es einfach nur so ein Spaß.
Was sagt ihr dazu?
Ja, es ist wieder diese Frage, warum mobbt man eigentlich? Für mich war das nur ein Spaß. Es ist halt immer, also es ist immer eine andere Ansichtsweise und man muss vielleicht immer, wenn man irgendwas sagt zu jemandem oder etwas tut, das vorher mal aus der eigenen Sicht sehen, wie man selbst reagieren würde oder was man selbst fühlen würde. Aber an sich ist natürlich eine tolle Sache, wenn man so stark ist und dann sagt, ich bereue das, was ich getan habe. Ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich mal sagen.
Yes.
Ich finde es sehr schwierig, weil auf der einen Seite kann ich es natürlich nachvollziehen. Also dieses Handeln von diesem Rapper ist halt einfach, glaube ich, aufgrund dieser Toxic Masculinity bedingt. Ich bin der Mann, ich muss stark sein.
Toxic
Masculinity.
Ah ja, okay.
Genau.
Kannst du mal erklären?
Toxic Masculinity ist, dass ein Mann unbedingt sich behaupten muss, als starker Mann zu gelten und natürlich alles daran setzt, irgendwie der Starke und der Übermächtige zu sein. Und ich glaube, dass dieses Verhalten auch bei ihm irgendwie aufgetreten ist, natürlich. Und das tut mir irgendwie auch leid, dass er in diese Situation gezwungen worden ist oder dass er sich zwingen lassen hat, das zu tun. Aber andererseits sage ich auch, bin ich davon fest überzeugt, dass man immer weiß, was man tut und man kann immer sich entscheiden. Und ich glaube auch, dass egal in welcher Klasse man ist, man weiß, was man tut und man kann sich dagegen entscheiden oder man kann sich dafür entscheiden. Im Endeffekt hat es was mit der Person an sich zu tun und ich bin da sehr, sehr kritisch eigentlich und ich muss sagen, er hat sich de facto dafür entschieden, dass es ihm gut geht auf Kosten anderer.
Ja.
Und es war ihm wichtiger, dass er alleine davon profitiert und nicht, dass er es selber irgendwie erträgt, dass man eventuell, man weiß es ja nicht mal, dass er eventuell auch was in den Kopf bekommen könnte, aber.
Ein Ego.
Ja.
Wir haben jetzt ganz viel über Mobbing in der Schule geredet. Mobbing gibt's aber auch im Job und im Internet. Und wir quatschen jetzt nochmal übers Internet, denn du, Marcel, hast Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht.
Yo.
Wie sah das denn so aus? Wie sieht so ein Cyber? Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie sowas aussieht.
Ich muss auch dazu sagen, ich habe am Anfang irgendwie auch gar nicht drüber nachgedacht, dass mir das passieren könnte. Man denkt ja immer, das passiert der eigenen Person ja nicht. Und ich hatte damals Jodel gehabt auf meinem Handy, aber ich habe es nicht häufig benutzt. Und es hat sich dadurch, also ich kann es ja nur rekonstruieren, ich war ja nicht beim Anfang irgendwie dabei. Ich studiere halt und ich bin halt jemand, der möchte auch gerne das Thema verstehen, beziehungsweise ich stelle halt vielleicht zwei Fragen in der Vorlesung, zwei, drei Fragen einfach zur Vertiefung, irgendwie, wenn ich entweder was nicht verstanden habe oder wenn ich irgendwie meine Gedanken damit abgleichen möchte, was ich irgendwie sehr wichtig finde, auch wenn ich Lehrer bin, möchte ich es ja auch erklären können.
Mhm.
Und wenn ich halt gleich eine Profiperson vor mir habe, kann ich mich gleich an die Profiperson wenden. Und das hat aber, glaube ich, einige derart getriggert, dass sie sich gesagt haben, boah, der ist scheiße und der nervt mich jetzt wieder und der ist irgendwie anders als wir und ich muss mich, glaube ich, aus meiner eigenen Unsicherheit heraus, dass ich vielleicht diese Fragen nicht stelle, nicht den Mut habe oder vielleicht gar nicht, dieses Gefühl nicht habe, diese Frage stellen zu müssen, will ich ihn wieder bloßstellen und ich will jetzt zeigen, wie er ist, warum er, also war auch so ein Vorwurf mit, ich würde ganz schrecklich lachen und ich lache ganz schrecklich und ich bin überhaupt nicht witzig.
Hä?
Ja, also, dass mein Kleidungsstil ganz schrecklich ist, dass ich einen hässlichen roten Schal habe, eine komische hässliche Mütze trage, eine schwarze und wie gesagt, wann ich wo bin, das war für mich am schrecklichsten, dass die öffentlich gesagt haben, wo ich wann bin und ich habe mich echt verfolgt gefühlt und ich habe mich transparent gefühlt und das war richtig, richtig schlimm.
Aber da muss ich sagen, da tun mir die Leute wirklich leid, weil das ist extrem oberflächlich.
Ja, natürlich, also ich glaube, Mobbing basiert immer auf Oberflächlich.
Ekelhaft.
Ja.
Aber ist für euch auch Mobbing? Ich meine, ich sehe ja Mobbing tagtäglich im Internet, allein auf meiner Instagram-Seite oder auf anderen Instagram-Seiten, wenn ich da irgendwie bei Künstlern rumdaddel, da lese ich Sachen wie, du bist ganz schön fett geworden, geht noch ein bisschen mehr Schminke, Botox, High Five oder was weiß ich was. Ist das für euch auch schon Mobbing? Zählt das schon unter Mobbing, wenn so eine Kommentare kommen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Cybermobbing ist noch mal ein Stückchen perfider als normales Mobbing oder Mobbing, was von Angesicht zu Angesicht, sage ich jetzt mal, passiert, weil du eben diese Anonymität noch mal viel, viel mehr hast und es sich viel leichter oder man sich viel leichter tut, was im Internet zu schreiben und auf die Enter-Taste drückt und dann ist es weg. Man muss dem nicht ins Gesicht sehen. Dazu hat man dann noch mal diese riesige Reichweite und die Menschen drücken dann auf Like, weil es ihnen gerade passt oder Also ich finde, Cybermobbing ist nochmal eine Sache, die nochmal krasser ist. Auch eben, weil es ein Eingriff ins Privatleben auch eigentlich ist. Wenn man jetzt in der Schule gemobbt wird, gehst du heim und dann hast du erstmal ein bisschen Abstand von diesen Aktionen. Mhm. Und so verfolgt es dich eigentlich den kompletten Tag.
Ganz genau. Es müsste eigentlich so eine Mobbing-Polizei geben, die so durchs Internet fährt und jeden irgendwie, keine Ahnung, Bußgeld verpasst oder so, der was schreibt. Das wäre geil. Ja. So eine richtige, so wie es die Polizei hier draußen gibt, auf der Straße, die einen irgendwie anhält, wenn man aufs Handy guckt, während dem Fahrradfahren und einen Punkt kriegt. Ja. So halt auch, dass es ja auf Instagram auch so ein paar Polizisten gibt, die einfach sagen, hey, stopp, so nicht, Verwarnung, beim zweiten Mal 30 Euro. Bam.
Richtig, also dass man von Anfang an einschreitet und sagt, hier ist eine Grenze überschritten und wenn du das weitermachst, was man natürlich rein theoretisch machen kann, aber dann muss man halt die entsprechenden Sanktionen folgen mit ertragen können.
Ja, ganz weil klar. Man kann nicht von jedem erwarten, dass er sagt, ach, da musst du doch drüber stehen. Also auch ich als Rapperin habe das ganz oft erfahren in meiner Anfangszeit, wenn ich Videos gepostet habe oder so, dass Leute drunter geschrieben haben, bla bla bla, dies, das, ihr wisst, was ich meine, irgendwas Schlechtes einfach und mir dann meine Freunde oder meine Familie selbst auch gesagt hat, ach Mäusle, das darfst du dir doch nicht zu Herzen nehmen. Aber das macht man halt eben doch. Dann liegt man trotzdem abends im Bett und denkt sich, ah, habe ich wirklich so große Ohren? Habe ich wirklich so eine Knollnase? Ist meine Haarfarbe wirklich nicht?
Ja, also das keine Ahnung. Ja, das ist ja dieses typische Victim-Shaming, also dieses Täter-Opfer-Umkehr eigentlich.
Ja.
Das Opfer ist ja nicht daran schuld, dass der Täter die Frechheit besitzt, so mit seinem Opfer umzugehen. Und das ist ja so ein gesellschaftliches Problem, finde ich, dass wir sagen, ja, die Frau wird vergewaltigt, ja, hätte sie mal längeren Rock angezogen oder was weiß ich was. Damit beginnt es ja schon. Also das ist ja genau das, was hier auch passiert, ja. Wir sagen, das Opfer ist schuld an etwas. Und also mir ist es persönlich auch passiert. Mir wurde im August mein Portemonnaie geklaut. Ich war bei McDonald's und habe es einfach in diesem Moment kurz auf meine Seite des Tisches gelegt. Und dann kamen Leute vorbei, haben sich geschnappt und fertig ist. Und dann wurde auch in den lokalen Nachrichten das einfach gesagt, dass es vermisst wird etc. Und dann war eine Kommentatorin hat gesagt, ja, selber schuld. Wo ich mir denke, nein, ich bin doch nicht daran schuld, dass ein Täter sich, dass jemand, der sich dazu entscheidet, gegen Gesetze, gegen Normen, gegen Moralvorstellungen zu agieren, dass er sowas tut, das ist doch nicht meine Schuld. Was
ganz genau.
Also, sorry.
Eine Nachrichtensprecherin hat es gesagt.
Nee, das war eine Kommentar, also nee, bei Facebook war das dann. Ach dann so. Hat eine kommentiert einfach und gesagt, ja, selber schuld, wo ich mir denke, nee.
Ach so, ja.
Mm. Nee, Girl, sorry.
Ja, aber wenn es ihr passiert.
Ja, genau, dann ist sie das Opfer, ist ganz klar.
Michelle und Marcel, es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet heute mit euch.
Ich fand es auch echt nice, darüber mal zu reden und war eine super coole Sendung, glaube ich. Und es hat mir echt viel Spaß gemacht.
Hat es euch geholfen?
Ja, also ich fand es auch toll, bei euch zu sein, auch wenn es mit einer sehr großen Distanz war. Und ja, auf jeden Fall. Ich finde es toll, wenn man über Mobbing so offen sprechen kann. Und das sollte öfter der Fall sein.
Auf jeden Fall. Und ihr wart sehr mutig heute. Das muss man auch dazu sagen. Nicht jeder stellt sich hier vor ein Mikro und gibt der Öffentlichkeit preis, was einem so widerfahren ist in der Kindheit oder in der Schulzeit oder wo auch immer.
Ich hoffe einfach irgendwie damit, dass ich immer anderen Leuten helfen kann. Und dass andere Leute dazu die Kraft haben zu sagen, einerseits, ich kann dagegen vorgehen und andererseits, das wird vorbeigehen und ich schaffe das und ich bin stark und ich bin gut genug so, wie ich bin.
Ganz genau. Und damit verabschiede ich mich jetzt von euch und von euch da draußen auch. Und falls ihr auch betroffen seid von Mobbing, egal ob in der Schule, im Internet, in eurer Freizeit oder auch im Job, dann schaut mal auf sputnik.de vorbei. Da gibt es jede Menge Informationen zum Thema Mobbing. Mein Name ist Lou Mara. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Passt auf euch auf. Eine Initiative von MDR Sputnik.